Hallo alle miteinander, ich grüße euch ganz herzlich und ich freue mich, ich darf euch von allen meinen Bergtouren berichten heute. Mensch, Diana mutet euch ganz schön was zu. Ich habe nämlich das große, große Glück, aus dem wunderschönen Alpenvorland zu stammen und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, da gibt's dann doch die ein oder andere Berggeschichte, die ich so erzählen könnte. Besser nicht. Ich glaube, das würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Ich habe heute die große Aufgabe und Ehre, euch aber auf eine kleine andere Bergtour mitzunehmen. Und dazu möchte ich euch einen Text vorlesen aus dem Matthäusevangelium, der uns die Tour hinauf begleiten wird. Ihr könnt mitlesen oder ihr könnt auch einfach zuhören und vielleicht vor eurem inneren Auge einen kleinen Film ablaufen lassen und euch das vorstellen. Ich lese. Es geschah 6 Tage später. Jesus nahm Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes allein mit auf einen hohen Berg. Dort vor ihren Augen wurde er ganz verändert. Sein Gesicht fing an, wie die Sonne zu strahlen und seine Kleidung schien weiß wie das Licht. Plötzlich erschienen Mose und Elia vor ihnen. Sie waren in ein Gespräch mit Jesus vertieft. Da brach es aus Petrus heraus: Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier bleiben. Und wenn du willst, dann baue ich 3 Hütten, eine für dich, eine für Mose und auch für Elia eine. Aber während er noch redete, umgab sie eine leuchtende Wolke. Und es war eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagte: Dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude. Achtet genau auf das, was er zu sagen hat. Als seine Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht, erfasst von großer Furcht. Da trat Jesus auf sie zu, berührte sie und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als nur Jesus allein. Als sie dann wieder vom Berg herabkamen, gab Jesus ihnen diese Anweisung: Erzählt ja niemanden von dieser Erscheinung, bis der Menschensohn wieder von den Toten aufersteht. Ja, das ist die Geschichte. Ich fasse euch die Geschichte mal in den Worten zusammen, wie ich die bisher immer verstanden habe. Das ist recht kurz und knapp, das geht dann nämlich so. Jesus strahlt heller als die Sonne. Er unterhält sich mit Mose und Elia, 2 Personen, die schon länger nicht mehr auf der Erde weilten. Und dann erscheint auch noch eine leuchtende Wolke, aus der die Stimme Gottes spricht. Das war bisher immer die Geschichte für mich. Das ist das, was ich verstanden und mir gemerkt habe, wenn es mal um diesen Text gegangen ist. Da bleibt man ja auch leicht dran hängen. Das sind ja lauter so sonderbare Dinge. Das kann man sich kaum vorstellen, das kann man kaum nachvollziehen. Jesus strahlt, Mose und Elias tauchen auf einmal auf und dann ist da noch diese Wolke, die leuchtet und daraus spricht die Stimme Gottes. Das ist auch abgefahren. Na ehrlich, das ist auch abgefahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Für mich gehört das Ganze in die Rubrik unglaublich, aber wahr. Unglaublich nicht, ich glaube das. Ich glaube das, aber ich kann nicht wirklich was damit anfangen. Und ich stecke die Geschichte in diese Schublade. Ja, da komme ich später mal drauf zurück. Da frage ich dann später mal nach. Mit dem später meine ich, wenn ich dann mal im Himmel bin. Da stelle ich mir so vor, da ziehe ich diese Schublade dann auf und hole dann all diese Fragen raus, die sich für mich hier noch nicht beantwortet haben. Wie war das jetzt mit Maria und der unbefleckten Empfängnis oder die Entrückung des Elia? Dieses Elia, der jetzt hier wieder aufgetaucht ist, der wurde entrückt. Da kam so ein Feuerwagen und plopp und dann war der weg. Und so eine Himmelsleiter bei Jakob und eben diese Geschichte. Das fällt für mich unter die Rubrik, ich verstehe es nicht, frage ich später nach, ist für mich auch nicht glaubensentscheidend. Schublade zu. Das Dumme ist nur, wenn ich die Geschichte so nehme, dann hat die ganze Sache relativ wenig Nährwert. Und ich denke doch eigentlich, die Bibel hat immer was mit meinem Leben zu tun. Gut, vielleicht nicht jeder Satz, wenn ich jetzt mal so an die Geschlechtsregister denke. Jemand mag mich da eines Besseren belehren, ich weiß es nicht. Aber im Großen und Ganzen hat doch die Bibel wirklich was mit meinem Leben zu tun. Sie ist lebendig. Und besonders, wenn es um Jesus und die Jünger geht. Da muss es was geben, da muss doch irgendwas drinnen stecken. also wir geben uns mal noch eine Chance und wir gucken noch mal hin und ich fasse die Geschichte noch mal in andere Worte. Und dann wird es für mich eine Geschichte, wo es um Sehnsucht geht und wo es um Heimat geht. Also nochmal, was passiert da? Was ist das gerade für eine Geschichte? Jesus, Jakobus, Johannes und Petrus gehen auf einen hohen Berg. Und dort begegnen sie Gott. Jesus, er erhält Zuspruch und Unterstützung und Bestätigung für all das, was demnächst auf ihn zukommen wird. Mehr dazu gleich. Und Jakobus, Johannes und Petrus, ja die schmecken ein Stückchen Himmel. Die erleben ein Stück Himmel. Diesen beiden Pferden wollen wir jetzt mal folgen auf dem Weg nach oben. Zuerst Jesus. Also nochmal, was passiert hier? Jesus steigt auf den Berg, um zu beten. Das mit dem Beten, das wissen wir erst jetzt. Das lesen wir in Lukas. Auch Lukas und Markus berichten von dieser Geschichte. Und Lukas sagt, Jesus ging auf diesen Berg, um zu beten. Und da begegnet ihm Gott. Und er ist von seiner Gegenwart dermaßen erfüllt, dass man ihm das sogar ansieht. Er strahlt richtig. Er strahlt aus. Er hat eine Ausstrahlung. Das, was in Jesus drin ist, was ihn bewegt, was ihn berührt, das scheint richtig nach außen durch. Vielleicht können wir uns das so ein bisschen vorstellen, wenn ihr dran denkt, ihr erkennt an einem anderen, ob der gut oder schlechte Laune hat, ob der eine Leidenschaft für irgendwas hat, ob der für irgendwas brennt. Ich glaube, dieser leuchtende, strahlende Jesus, der toppt das Ganze noch ein bisschen, aber vielleicht kommen wir so dieser Vorstellung ein bisschen nahe. Und dann, Mose und Elias tauchen auf und unterhalten sich mit ihm. Und auch hier erfahren wir wieder aus dem Lukas-Evangelium, dass sie sich unterhalten über die kommende Zeit in Jerusalem und den Weg, den Jesus zurücklegen muss. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie gut das Jesus getan hat, dass er sich mit zwei Personen unterhalten konnte, die das kannten, was es heißt, Verantwortung zu tragen, was es heißt, eine große Aufgabe vor sich zu haben, die auch Leid kannten. Die konnten ihn verstehen. Und das braucht Jesus. Warum braucht er das? Jetzt müssen wir mal einen Schritt zurücktreten und gucken, wo befinden wir uns denn eigentlich in dieser großen, ganzen Geschichte? Und da sind wir nämlich da, dass Jesus gerade, bevor sie auf den Berg gegangen sind, vor kurzem, ein paar Tage vorher, hat er seinen Jüngern zum ersten Mal davon erzählt, dass er gefangen genommen und getötet werden wird. Dass er nicht mit Pauken und Trompeten als herrschaftlicher König nach Jerusalem einziehen wird und alle erkennen seine Herrschaft an und alle strecken die Waffen innerlich und äußerlich und alles ist gut. Nee, so wird's nicht kommen. Sondern die Geschichte wird ganz schön dreckig werden. Im Nachhinein geht uns das wahrscheinlich relativ leicht von den Lippen. Wir hier so mit unserer Bibel 2000 Jahre später wissen, wie es angefangen hat und wie es endet. Und da spricht man das leicht hier. Jesus ist gestorben, gekreuzigt gestorben und natürlich wieder auferstanden. Aber ich denke, Jesus hätte, wenn er gekonnt hätte, die ganze Sache mit unserer Rettung auch lieber anders gelöst. Ich glaube, er hätte auch lieber einen Weg gewählt, der weniger schmerzhaft, der weniger ungerecht ist, gewesen wäre. Aber das ging nicht. Es ging einfach nicht. Und nur durch seinen Weg am Kreuz hat er für uns den Weg zum Vater, Richtung Himmel, eben wieder freigemacht. Also Jesus wusste, was auf ihn zukommt, als er da diesen Berg hochmarschiert ist. Und er hat das gebraucht. Er brauchte wirklich alle Unterstützung. Und deswegen geht er auf diesen Berg. Deswegen zieht er sich zurück, wieder von Menschenmengen zurück. Er nimmt nur drei seiner engsten Jünger mit. Und er will beten. Und er sucht die Nähe seines Vaters. Und er braucht Zuspruch. Er braucht Bestätigung und Unterstützung für das, was kommt. Und er bekommt es. Er bekommt es in Form von der Begegnung mit Mose und Elia und durch den Vater selbst, der ihn durch diese leuchtende Wolke vollkommen in seine Gegenwart einhüllt, in seine Herrlichkeit mit hineinnimmt. Und dann auch noch die Worte spricht, die Jesus schon von der Taufe kennt, die uns auch schon bekannt vorkommen. Dieses, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und zu uns, den Jüngern, sagt er auch noch diese Aufforderung, hey, auf den sollt ihr hören. Auf diesen, meinen geliebten Sohn, auf den sollt ihr hören. Passt auf, was der zu sagen hat. Was lerne ich daraus? Wenn ich mir Jesus und seine Bergtour angucke, ich merke als erstes, ich habe ein vollkommen anderes Problemlöseverhalten als Jesus. Ich mache mir Listen, ich mache mir Gedanken, ich entwickle einen Plan A, einen Plan B und einen Plan C. Dann versuche ich ein gutes Zeitmanagement hinzukriegen, schaue auf meine Ressourcen und dann lege ich los. Ach, und natürlich, ich bete noch, das ist ja ganz klar. Also ich bitte Gott dann schon, dass er seinen Segen zu meinen Plänen gibt. Kommt dir so ein Verhalten bekannt vor? Agierst du auch manchmal so? Planen, loslegen? Aber hier lese ich was anderes. Hier lese ich was anderes. Jesus sucht zuallererst die Begegnung mit dem Vater. Er nimmt sich dafür Zeit. Er zieht sich zurück. Und er macht sich die Mühe, auf einen Berg zu gehen. Und er betet. Und darin erlebt er Gottes Fürsorge. Wir wissen, die Geschichte geht nicht gut aus, was die Sache mit dem Leiden und dem Sterben angeht. Aber wir wissen, Jesus hat alle Unterstützung bekommen, die er gebraucht hat. Die er gebraucht hat, um sich diese Herausforderung, den Weg zum Kreuz zu gehen, zu stellen und den Willen seines Vaters im Himmel zu tun. Und da sage ich, das möchte ich auch. Ich möchte mich auch so auf Gott verlassen. Ich möchte seine Kraft in mir spüren. Ich möchte es merken, wie seine Kraft in mir wirksam wird. Und dann möchte ich mit Gott zusammen wieder von meinem Gipfel runter ins Tal steigen und tun, was zu tun ist. Ich möchte das, dass ich zuerst die Begegnung mit ihm suche, bevor ich loslege. Und ich möchte mir die Mühe machen, auf einen Berg zu gehen, mich zurückzuziehen. Wahrscheinlich eher auf einen inneren Berg als äußerlich. So hat es Jesus gemacht. Die Jünger, die zweite Fährte, der wir folgen auf dem Weg nach oben. Ich habe vorhin gesagt, die Jünger haben ein Stück Himmel erlebt, haben ein Stück Himmel geschmeckt. Wie das? Wie war denn diese ganze Geschichte wohl aus Sicht der Jünger? Wie haben die das wahrgenommen? Jesus strahlt, Mose und Elia tauchen auf, eine leuchtende Wolke, aus der die Stimme Gottes kommt. Wie muss einem das vorkommen? Vielleicht haben die Jünger nicht gewusst, ob sie ihren Augen trauen können. Vielleicht haben sie sich gedacht, auf was für einem Trip bin ich denn? Oder sind wir so ausgepowert von dem Aufstieg, dass wir jetzt schon das Halluzinieren anfangen? Ich habe keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Ob sie überhaupt zweifelnde Gedanken hatten oder ob für Johannes, Jakobus und Petrus das inzwischen schon Normalzustand war, dass irgend so was Besonderes passiert. Irgendwas nicht ganz Natürliches. Ich weiß auch nicht, ob den dreien so bewusst war, an welchem Punkt der Geschichte sie sich gerade befinden, so wie das Jesus bewusst war. Ich weiß es nicht, ob sie das verstanden haben, was ihnen kurze Zeit vorher Jesus gesagt hat, die Sache mit dem, was kommen wird in Jerusalem, dass er leiden wird und dass er gekreuzigt werden wird und natürlich wieder auferstehen. Ich glaube fast, sie haben es nicht verstanden. Es dauert ja öfter mal ein bisschen länger bei den Jüngern, bis der Groschen fällt. Ich glaube, uns geht es heute nicht anders, wenn man da so mittendrin steckt. Aber es ist auch egal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, und das können wir lesen aus der Geschichte, dass sie das Wichtigste, was dort oben auf dem Berg passieren hat können, dass sie das auf jeden Fall erspürt und erkannt haben. Egal, was sie sich vorher gedacht haben oder nicht gedacht haben. Sie haben gemerkt, hey, hier ist es gut zu sein. Hier ist irgendwas. Ich spüre hier irgendwas. Aus dieser Gegenwart Gottes, die sie gespürt haben, wollten sie überhaupt nicht mehr weg. Diese Gegenwart Gottes hat ihnen sogar den Boden unter den Füßen weggezogen. Und sie fallen vor Furcht auf ihr Angesicht. Das lesen wir. Bis sich Jesus ihnen wieder nähert. Ich finde das so schön an Jesus. Er ist so oft derjenige, der auf uns zugeht. Der, egal in welcher Situation wir gerade stecken, derjenige ist, der auf uns zukommt, uns berührt, zu uns spricht und uns einfach da abholt, wie wir sind, wo wir sind. Und genau so macht er das jetzt hier mit den Jüngern. Er holt sie ab, wo sie gerade stehen, beziehungsweise sie liegen ja auf ihrem Angesicht. Er berührt sie, spricht zu ihnen und sagt zu ihnen, hey, steht auf und fürchtet euch nicht. Zurück zu den Jüngern selbst. Petrus, bevor es ihn, wie man so sagt, aus den Latschen gehauen hat, der Petrus, ich liebe das, wie enthusiastisch der ist, wie unverblümt der einfach ausspuckt, was ihm so durch Herz und durch Kopf geht. der ist derjenige, der ruft, Jesus, Herr, es ist gut, hier zu bleiben. Der verleiht dem Ausdruck, der spürt irgendwas. Er weiß wahrscheinlich gar nicht genau was oder wie er das in Worte fassen soll. Er überdenkt da auch nicht groß irgendwas, sondern er sagt gleich, hier möchte ich bleiben. Das ist gut hier. Hier ist es gut zu sein. Da brauche ich nicht mehr. Es wäre gut, hier zu bleiben. Natürlich wäre es nicht gut, hier zu bleiben, lieber Petrus. Leben, Alltag findet nicht hier oben auf dem Berggipfel statt. Das ist da unten im Tal. Da findet das statt. Was wollt ihr denn da oben bleiben? Jesus hat noch einen Job zu tun, zu erledigen. Und ihr dann auch. Ihr könnt doch nicht einfach da oben bleiben. Ihr könnt diesen Moment da nicht festhalten. Ihr müsst wieder runter. Das mag stimmen, aber in dem Moment ist das egal, weil in dem Moment ist wichtig, dass Petrus das einfach gemerkt hat und die anderen wahrscheinlich auch, dass er gemerkt hat, hier ist es gut zu sein. Der hat ein Stückchen, ich glaube, er hat ein Stückchen Himmel geschmeckt. Und so kommt es, dass er sagt, er will hier nicht mehr weg und er würde ja auch sofort damit anfangen, Hütten zu bauen. Hat noch eine andere Komponente, aber auch diese häusliche. Er will hier bleiben. Natürlich hätte er sich auch zuerst überlegen können, ob das alles wirklich wahr ist. Kann er seinen Augen trauen? Und wenn ja, ist dieser Zustand hier das, was sich so gut anfühlt, das, wo man merkt, Mensch, ey, mehr braucht es eigentlich gar nicht. Ist das von Dauer? Hat das Bestand? Kann man sich darauf verlassen? Gott ist da. Spürbar. Deutlich. Überdeutlich. Wirklich? Kennst du solche zweifelnden Gedanken? Kennst du so ein zweifelndes wirklich? Kann ich mich wirklich auf Gott verlassen? Ist er wirklich da? Auch wenn ich von meinem Gipfel wieder runtergestiegen bin? Wenn Petrus mit den Gedanken durch ist und das für sich geklärt hat, dann fängt er vielleicht an, sich zu überlegen, kann ich überhaupt hier oben auf dem Berg bleiben? Was ist denn mit den Sachen im Tal, die ich noch alles erledigen muss? Kann ich mein Tagewerk einfach so stehen lassen? Habe ich alles Wichtige geregelt? Habe ich vorgesorgt? Habe ich mich verabschiedet? Habe ich die Hausarbeit erledigt? Habe ich mich auf die Schule oder die Arbeit nächste Woche vorbereitet? Habe ich die Blumen gegossen, die Tiere gefüttert, Staub gewischt, mal wieder Tante Gerda angerufen? Und. Ihr merkt, ich bin ein bisschen in unsere Zeit hineingesprungen. Denn es könnte doch sein, dass wir solche Gedanken kennen. Solche schlauen, sinnigen Ideen, alles Mögliche zu erledigen, bevor man sich auf den Aufstieg seines Berges macht. So Alltagsgedanken, die diesen guten Impuls, dorthin zu gehen, wo Gottes Gegenwart für dich spürbar wird, die diesen Impuls die Luft abdrehen. Kennst du solche Gedanken? Aber die Jünger waren da oben. Sie waren oben am Gipfel. Wie sind sie denn da hingekommen? Sie sind Jesus gefolgt. Jesus wollte sie mitnehmen und sie sind mit ihm darauf gegangen. Und genauso haben auch sie sich die Zeit dazu genommen und haben sich die Mühe des Aufstiegs gemacht, um schließlich von Jesus in diese Gegenwart Gottes mit hineingenommen werden zu können. Ja, und das ist es, diese Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit, die sie da verspüren und die ihnen letztendlich den Boden unter den Füßen wegzieht. Gegenwart Gottes, ein Ort, eine Begegnung, wo Sehnsucht gestillt wird, wo man Heimatluft schnuppern kann. So glaube ich. Und da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass die Jünger da nicht mehr weg wollten. Wenn sie sich da so wohlgefühlt haben, wenn sie gedacht haben, Mensch, hier, das ist es. Das ist gut. Hier komme ich zur Ruhe. Hier habe ich, was ich brauche. Mehr braucht's nicht. Dennoch, die Jünger mussten lernen, dass dieser Zustand da oben auf dem Gipfel, dass der jetzt noch nicht von Dauer ist. Nicht in diesem Maß, aber immerhin, er ist ein Vorgeschmack. Er ist ein Vorgeschmack von einem Stückchen Himmel. Und damit ist er eine Stärkung für ihren Alltag. Eine Stärkung für den Alltag, eine Motivation und eine lebendige Hoffnung auf das, was dann noch kommen wird. Davon haben sie schon ein bisschen was erfahren. Davon haben sie jetzt ein bisschen was geschmeckt. Was lerne ich wieder hier raus? Unter anderem, ich will mich erinnern. Ich will mich erinnern, dass auch ich schon so Momente erlebt habe, wo ich meine, sagen zu können, hey, da habe ich ein Stückchen Himmel geschmeckt. Da habe ich ein bisschen was von dem erfasst, wo ich denke, ja, das ist es. Das ist es. Es braucht nicht mehr. Es ist gut so. So was gab es schon. So bestimmte Zeiten, Begebenheiten, Begegnungen mit anderen Menschen, Begegnungen, wenn man Lieder singt, in Gebetszeiten, auf Freizeiten, beim Spazierengehen ganz alleine, du und Gott, wo auch immer. Jeder hat da so seine eigenen Orte für Gipfeltreffen. Und ich hoffe, viele von euch haben auch schon mal ein Stückchen vom Himmel geschmeckt. Und ich habe gemerkt, sowas stärkt meinen Glauben und sowas fegt Zweifel vom Tisch. Und ich glaube übrigens auch, dass das prophylaktisch wirkt. Und an solche Erlebnisse möchte ich mich immer wieder erinnern, möchte mir selbst immer wieder Zeugnis geben. Und ich glaube, mein Problem ist, und wahrscheinlich geht uns das allen ähnlich, dass wir so schnell vergessen und dass wir so viel erleben und dass diese Erlebnisse in unserem Alltag ganz schnell so unsere eigenen kleinen Gipfelerlebnisse zuschütten. Beim Abstieg, einen Tag später, sagt Jesus den Jüngern, sie sollten bis zum Tag, wo Jesus wieder aufersteht, noch niemandem was von diesen Erlebnissen da oben auf dem Gipfel erzählen. Übrigens, damit bestätigt Jesus nochmal, dass die Jünger sich da auch nichts eingebildet haben. Doch als sie dann berichten dürfen, berichten sie. Und wir können heute davon lesen, in unserer Bibel, in drei Evangelien, von einer ziemlich abgefahrenen Geschichte. Von einer abgefahrenen Geschichte, die aber dennoch was mit unserem Leben zu tun haben kann. Und die in dieser Schublade, in meiner Schublade, da komme ich später mal drauf zurück, das frage ich dann im Himmel nach, vollkommen falsch aufgehoben ist. Und weil es so gut tut zu hören, was wir mit Gott erlebt haben und weil es unseren Glauben stärkt und weil uns das für zukünftige Gipfeltouren motiviert, deswegen ist heute in diesem Gottesdienst auch eine Zeit, wo wir einander Zeugnis geben wollen. Und die Zeit ist jetzt dann gleich. Wir werden zusammen jetzt noch ein Lied singen. Und in dieser Zeit könnt ihr noch mal kurz überlegen, habe ich was erlebt, was ich hier den anderen Geschwistern aus dieser Gemeinde hier jetzt heute Abend erzählen möchte. Habe ich irgendwo auch mal ein Stück Himmel geschmeckt? Habe ich irgendwo was erlebt, wo ich sage, Mensch, das ist gut, wenn das noch ein bisschen anhält. Das gibt mir Kraft für den Alltag. Da bin ich Gott begegnet. Da bin ich mit anderen Menschen so und so unterwegs gewesen. Überlegt mal, ob ihr da vielleicht in den letzten Wochen, in eurem Urlaub, Ferien oder zu Hause, ob es da irgendwas gab, wo ihr sagt, ja, stimmt, das war sowas. Und dann müsst ihr das unbedingt erzählen, weil wir haben alle was davon. Mich motiviert das, wenn ich das höre von anderen und wenn ihr praktisch Zeugen seid von dem, was ihr erlebt habt, was ihr mit Gott erlebt habt. Das ist wunderbar. Deswegen überlegt euch das und während wir jetzt das nächste Lied singen, kommt einfach schon nach vorne. Ich bleibe auch hier vorne stehen. Dann sehen wir schon, wie viele Leute kommen, können uns ein bisschen ordnen und können dann direkt ins Erzählen übergehen. Und denkt bitte nicht, ihr müsst jetzt von strahlendem Jesus, dem Auftauchen irgendwelcher Menschen, die nicht mehr leben und einer leuchtenden Wolke erzählen. Bitte nicht. Erzählt einfach das, was euch passiert ist. Vielleicht Dinge, die wir leichter greifen können. Dann wären sie auch ein bisschen fassbarer für uns hier zum Mitkommen.